Moment am Sonntag.
Wenn ein Wildbach beginnt, sich anzuschwellen, da hörst du dann das Donnern und Grollen der Steine. Das riecht dann, wie wenn man so Feuersteine ineinander reibt. Das ist ganz ein eigener Geruch. Und dann, wenn es dann immer ernster wird, hört man dann das Knacksen der Bäume.
Das ist so wie ein schnellfahrender Zug, wo ich einen Prellbock hineinbauen muss, dass der Zug vor dort stehen bleibt, bevor er in den Bahnhof rast. Und so etwas bauen wir.
Auffangnetz, Schutzmauer und Lawinenbrecher. Technik gegen die Unvorhersehbarkeit des Berges.
Es geht zum Beispiel um große Staumauern, die die Wassermassen zurückhalten. Es geht um Barrieren, die Schotter und Holz am Berg zurückhalten. Es geht aber auch um Konstruktionen in der Waldgrenzregion, wo die Lawinen anbrechen. Einfach zu verhindern, dass diese Schneemassen ins Tal stürzen und unten die Schäden erzeugen.
Je mehr es schneit, desto höher ist die Lawinengefahr und je mehr es regnet, desto höher schwellen die Flüsse an. Das ist ein ziemlich guter Zusammenhang. Bei Rutschungen, Felsstürzen ist es ein bisschen schwieriger.
Eine Sendung von Katrin Wimmer.
Wir stehen da am Standort der Dossier-Geschiebe-Rückhaltesperre am Dronitzer Bach.
Josef Brunner klemmt seine Broschüren unter den Arm und dreht den Kopf aus der Sonne. Vor dem Panorama der Nockberge blickt er ins Tal auf die Gemeinde Afritz am See in Kärnten. Der Leiter der Kärntner Wildbach- und Lawinenverbauung steht in einem Graben unterhalb einer hochhaushohen Betonwand, der Geschiebedossiersperre, eine Murenschutzmauer. Links und rechts verläuft ein Nadelwald, in der Mitte plätschert der Dronitzer Bach vorbei.
Am Dronitzer Bach waren letztes Jahr zwei Ereignisse, Ende August und Anfang September, wo es zu katastrophalen Murabflüssen gekommen ist.
Austria Presseagentur vom 5. September 2016. In der Gemeinde Afritz, Bezirk Villachland, ist am Sonntagabend ein kompletter Ortsteil von einer Mure verwüstet worden. 40 Häuser in der Ortschaft Krah wurden beschädigt, 163 Personen in Sicherheit gebracht. Sie verbrachten die Nacht bei Verwandten oder in Pensionen. Am Montagvormittag waren Experten im Einsatz, um zu entscheiden, wie weiter vorgegangen wird. Verletzt wurde niemand.
Bei der ersten Mure sind wir zuerst eigentlich wegen einem kleinen Bach, der woanders ist, alarmiert worden, dass der über die Ufer getreten ist. Und dann haben wir plötzlich über Funk den Einsatzbefehl bekommen, zum Dronitzer Bach zu fahren. Und das war für uns schockierend, wie sich eine riesen Erdmure auf uns, auf die Feuerwehrleute zugewälzt hat. Wir haben regelrecht flüchten müssen mit dem Auto, dass nicht das Feuerwehrauto runterkommt.
Maximilian Linder ist Bürgermeister der Gemeinde Afritz am See und Mitglied des örtlichen Feuerwehrverbandes. Zweimal wurde seine Ortschaft im vergangenen Jahr von Muren verschüttet. Insgesamt landeten dabei 70.000 Kubikmeter Geröll und Schlamm in Häusern und auf Straßen. Das sind 7.000 LKW-Ladungen voll Dreck.
Da haben wir Häuser, wo die Familien im letzten Augenblick geflüchtet sind. Hinterher hast du dann gesehen, der Keller wirklich vollgerammelt mit Geröll. Das Erdgeschoss 1,5 Meter hoch im Schlamm, im Dreck, in den Steinen drinnen. Dazwischen schwimmen die Kinderspielsachen. Der Tisch, so wie er vom Abendessen ist, verlassen worden, ist bis zur Tischplatte im Dreck gestanden. Also da sind Dinge da, ja, da wird einem das erst bewusst dann.
Bürgermeister Maximilian Linder war damals auch Einsatzleiter des Krisenstabs. Der 52-jährige Afritzer telefonierte nachts mit verängstigten Bürgerinnen und kümmerte sich tagsüber um die Presse. Die Frage nach der Schuld beschäftigte alle.
Man sucht sie erst einmal in der Landwirtschaft, ist geschlägert worden, ist Holz abgeholzt worden, wurden Forstwege geschoben und nichts von dem hat zugetroffen. Es waren alte Forstwege sind vorhanden, die sehr gut gewartet sind, die wirklich tiptop in Ordnung sind. Es hat einfach so alles zusammengespielt. Es war ein sehr nasser Sommer, das heißt der Waldboden war nass, war aufgeweicht. Und dann genau diese zwei Gewitterzellen, die am Grabenanfang zusammengekommen sind, mit massivsten Niederschlägen binnen kürzester Zeit. Vielleicht hat es diese Gewitterzellen vor 20 oder 30 Jahren auch schon mal gegeben, aber es war ein trockener Sommer und der Boden hat das leicht aufgenommen. Vielleicht haben wir schon nasse Sommer gehabt und die zwei Gewitterzellen sind halt vielleicht 100 Meter woanders zusammengekommen. Wirklich vielleicht ein Zufall, der sich in ein paar hundert Jahren einmal zutrock und genau das hat uns eben erwischt.
Allein in Kärnten sind 126 Gemeinden durch Wildbäche, Lawinen, Steinschläge oder Rutschungen gefährdet. Um zu verhindern, dass in besonders gefährdeten Gebieten gebaut wird, gibt es seit 1975 einen Plan.
Der Gefahrenzonenplan ist ein flächenhaftes Gutachten über die Gefährdung durch Wildbäche, Lawinen und Erosionen. Er ist Basis für die Planung der Schutzmaßnahmen und für die Abschätzung deren Dringlichkeit. Er unterstützt die Baubehörde, die örtliche und überörtliche Raumplanung und dient dem Sicherheitswesen. Aus der Broschüre »Der Gefahrenzonenplan« des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft.
Gefahrenzonen sind farblich gekennzeichnet. Rote Zonen sollten nicht bewohnt werden. In einer gelben Zone kann nur beschränkt und unter bestimmten Auflagen gebaut werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass Eingangstüren und Kellerschächte nicht ebenerdig sein dürfen. Die meisten Häuser in Afritz, die von den Muren betroffen waren, lagen jedoch außerhalb der Gefahrenzonen. Um den Ort in Zukunft vor Murabgängen zu schützen, wird eine Mauer gebaut.
Wir haben zum Beispiel einen anderen Bach gehabt. Da hat es 1975 ein Ereignis gegeben, ein Unwetter gegeben, wo auch ein paar Häuser verschüttet waren. Dann hat man danach eine Mauer errichtet, die ist dann 10 Jahre leer gestanden. Dann hat es schon kritische Stimmen gegeben, die gesagt haben, das ist sowas Verrücktes, so ein Bauwerk hinstellen für nichts und wieder nichts. Und dann ist es 1985 und 1987 hat es zweimal hintereinander schwere Gewitter gegeben und die Mauer war beides mal voll mit Geröll und Schlamm.
Schutzbauten können nur in Absprache mit allen Beteiligten genehmigt werden. Solche Großprojekte werden von Bund, Ländern und den Anrainern gemeinsam finanziert. 60% übernimmt der Bund, 20% das Land und 20% die Anrainer. Insgesamt kosten die Schutzmaßnahmen in Afritz um die 11 Millionen Euro.
Im Kern ist eine Betonwand, die 10, 14 Meter hoch ist.
Zurück auf der Baustelle des Murenschutzwalls. Der Wildbach- und Lawinenfachmann Josef Brunner über die Funktionen der Stahlbetonkonstruktion.
Aus statischen Gründen an beiden Seiten 2/3 bis 3/4 mit einem Erdkörper angefüllt wird. Was dann auch optisch wesentlich günstiger ausschaut, weil dieser große Betonkörper nicht mehr sichtbar wird.
Die trapezförmige Mauer ist ungefähr 250 Meter lang. Im Moment wirkt sie wie ein modernes Kunstwerk, aus dem hunderte Eisenstangen wachsen. Am Ende wird sie mit Erde zugeschüttet werden und vom Beton wird nicht mehr viel sichtbar sein. Zu Jahresende ist das Bauwerk fertig. Der Wall verläuft quer zum Bach. In der Mitte gibt es eine Öffnung. Hier werden senkrechte Betonscheiben aufgestellt, die grobes Material aus der Mure filtern sollen. Das Prinzip erinnert an einen Rechen. Sperriges bleibt hängen und das Wasser wird nicht gestaut, sondern kann weiterfließen.
Die Wirkung ist so ähnlich als wie bei den Skateboardparks, diese Wellen, wo sie rauffahren und dann nach oben hin immer langsamer werden. Nicht?
Das Material läuft an, es läuft über die Schräge hoch und prallt dann oben auf die 90 Grad oder senkrecht gestellte Wand auf.
Hans Jessner ist der Chef der Baustelle. Als Partieführer kümmert er sich um das Material und verteilt die Aufgaben an die Arbeiter. Josef Brunner war als Kind bei den großen Hochwasserkatastrophen 1965 und 1966 in Kärnten dabei. In diesen Jahren standen Trautal, Mühltal und ganz Mittelkärnten unter Wasser.
Ich habe da gesehen, wie Hubschrauber gelandet sind und Leute evakuiert wurden. Ich habe gesehen, wie Brücken weggeschwommen sind. Ich habe gesehen, wie eben die Leute geholfen haben, mit Sandsäcken Wasser abzuwehren und natürlich auch dann als Kind spielend, wenn das Hochwasser weg war, in den restlichen Wassertümpeln Fische herauszuholen, die nicht mehr in die Trau zum Beispiel zurückgefunden haben.
Angst vor dem Hochwasser oder den Muren hatte der heute 57-Jährige damals nicht. Zumindest könne er sich nicht daran erinnern. Eine gewisse Faszination blieb ihm allerdings. Kein Wildbach gleicht dem anderen und kein Bauwerk lässt sich wie eine Schablone auf einen anderen Standort anwenden, sagt der Villacher.
Ich muss jeden Wildbach, jede Lawine, jede Rutschung, jeden Steinschlag getrennt betrachten und die Funktionen und den Prozess, der dahinter steht, neu beurteilen. Das ist eine der großen Herausforderungen bei unserer Tätigkeit.
Bei der Wildbach- und Lawinenverbauung geht es um die Naturprozesse, die im Alpinenraum auftreten. Das sind in erster Linie Hochwasserereignisse natürlich auch, aber vor allem die Muren, die Schneelawinen. Und es gibt natürlich neuerdings, nachdem der Siedlungsraum sich auch immer weiter ausdehnt, auch große Probleme mit Hangrutschungen und auch Steinschlägen, also Felspakete, die in den Siedlungsraum stürzen.
Die Zuständigkeit für Naturgefahren auf Bundesebene liegt beim Landwirtschaftsministerium. Florian Rudolf Micklau koordiniert dort die Dienststelle der Wildbach- und Lawinenverbauung.
Insgesamt geht es dabei immer um gefährliche Naturprozesse, die große Schäden erzeugen können. Schäden am Leib und Leben von Menschen, also die gesundheitsgefährdend oder lebensgefährlich sind für den Menschen, aber natürlich auch schwere Schäden an den Gebäuden, an der Infrastruktur, an Straßen, an Verkehrsteilnehmern. Also insgesamt hohe volkswirtschaftliche Werte und auch natürlich geht es um Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz großes Thema, vor allem in Regionen, die sozusagen am Rande des Lebensraums liegen und daher entsprechend exponiert sind gegen Naturgewalten.
Rund 2/3 der Fläche von Österreich besteht aus Alpen. Es gibt kaum einen Quadratmeter, der nicht von Naturprozessen betroffen ist, sagt Florian Rudolf Micklau. Im Jahr 2016 gab es knapp 300 Schadereignisse, wie es auf bürokratisch heißt, wobei die meisten von Hochwasser und Muren verursacht wurden. Naturereignisse kann man nicht kontrollieren. Man kann sich nur anpassen.
Aufhalten, umleiten, stoppen, was immer technisch möglich ist. Es gibt heute Computerprogramme, mit denen können Sie ganz genau ausrechnen, wie hoch, wie schnell und wie weit die Lawine kommen wird. Und dann müssen Sie einfach planen. Und dann rechnet man so lange, bis man draufkommt, welche Maßnahme die beste ist.
Abgesehen vom Gefahrenzonenplan und den verschiedenen Schutzbauten in und um Siedlungsgebiete und Straßen werden auch gezielt Bäume und Büsche gepflanzt, um Hänge oder Flussufer zu stabilisieren. Diese grünen Maßnahmen brauchen allerdings einige Jahre, um in ihre Schutzfunktion hineinzuwachsen.
Wir sprechen auch ein bisschen vom ganzheitlichen Schutz vor Naturgefahren, weil es macht wenig Sinn, jetzt zu sagen, ich baue eine Staumauer oder ich mache nur Schutzwald. Das Wichtigste ist, die Maßnahmen, die wir kennen, sinnvoll zu kombinieren. Und wir kombinieren meistens grüne Maßnahmen mit bautechnischen Maßnahmen, mit organisatorischen Maßnahmen, also zum Beispiel Sperren von bestimmten Gebieten. Und zwar so, dass wir wirklich die optimalste Lösung finden. Also so wie Sie zum Arzt gehen und sagen, der verschreibt Ihnen eine gute Ernährung, ein Medikament und irgendeine Therapie. In dieser Kombination werden Sie wahrscheinlich am leichtesten gesund, als wenn Sie nur einen Kopfpulver kriegen. Und der sagt, gehen Sie nach Hause und kurieren Sie sich mit der Chemie aus.
Auch mit moderner Messtechnologie lassen sich Katastrophen nicht genau voraussagen. Ähnlich wie bei der Wettervorhersage sind zwar kurzfristige Prognosen möglich, aber um längerfristig Angaben machen zu können, bleibt nur Daten sammeln und beobachten. Gute Indikatoren für Berechnungen sind Merkmale vergangener Naturereignisse, auch stumme Zeugen genannt.
Anhäufungen von großen Steinen, das ist immer ganz interessant, wenn Sie irgendwo einen großen Felsen sehen und dann schauen Sie hinauf und sehen einen Felsen und dann können Sie sich ausrechnen, wo der herkommt. Sie können aber auch, wenn Sie in den Wald gehen, es ist manchmal sehr interessant zu sehen, wie die Bäume auf reagieren. Zum Beispiel der Begriff der betrunkene Wald bedeutet, dass Bäume, die auf einem Hang stehen, der sich ständig bewegt, ganz komische Wachstumsformen entwickeln. Die stehen schräg. Nicht? Oder Sie sehen Bäume, die Haken schlagen im Wald. Nicht? Die wachsen so in einem Bogen nach oben. Das bedeutet, wie der Baum jung war, ständig Druck auf ihn ausgeübt wurde und er eigentlich versucht hat, diesem Druck auszuweichen. Und aus diesen Indizien kann man lesen.
Wer jetzt glaubt, dass Berge nur abseits der Zivilisation bröckeln, der irrt. Stadt Salzburg, am Mönchsberg, nahe der Salzach.
Wir stehen hier angesichts eines großen Felssturzes in der Gstettengasse in Salzburg, wo die Mönchsbergwand in einer Gewitternacht des Jahres 1669 zusammengebrochen ist und Dutzende Häuser, Kirchen und sonstige Gebäude begraben hat und über 200 Tote zu beklagen waren.
Rainer Braunstingel ist Salzburger Landesgeologe.
Da ist also eine Wand eingestürzt aus diesem scheinbar harten Konglomerat. Die ist entlang von Klüften glatt weggebrochen und hat hier zu diesem schweren Unglück geführt.
Der 57-Jährige arbeitet bereits sein halbes Leben lang beim Land. Er ist für Infrastruktur und Verkehr zuständig. Gewitter sind oft ausschlaggebend für Felsstürze, sagt Rainer Braunstingel.
Eine Rutschung oder ein Bergsturz ist hauptsächlich Festgestein, das halt bewässert ist und auch weich geworden ist, beziehungsweise beim Felssturz ist es meistens das Kluftwasser, das in den feinen Poren und Klüften des Festgesteines dann den Wasserdruck ausübt.
Der Landesgeologe konzentriert sich auf die knapp 50 Meter hohe Mönchsbergwand, während hinter ihm der Verkehr vorbeirauscht.
Man sieht einige Eisenspieße herausstehen an Klüften, wo man versucht, dort solche Kluftkörper zu halten. Und man kann förmlich erkennen, wie in diesen Hohlkehlen da die Steine herauslugen, also so helle Knöpfe, die haben gut Faustgröße oder größer. Die können natürlich durch Frost oder sowas leicht herauswittern und fallen dann einfach ab. Das ist eben Arbeit der Bergputzer, die das dann abräumen müssen.
Nach dem Felssturz vom Mönchsberg 1669 führte der Salzburger Erzbischof die Bergputzer ein. Sie sind seither für die systematische Überwachung der Felshänge in der Stadt zuständig und klopfen jährlich die Stadtberge ab.
Kapuzinerberg, Festungsberg und Mönchsberg. Zusätzlich gehört noch ein großer Teil des Geisberges dazu. Also selbst die Stadt Salzburg hat jede Menge Steilhänge, wo auch immer wieder Rutschungen und Steinschläge auftreten. In der Stadt selbst sind die durch die Bergputzer weitgehend zurückgedrängt worden. Felsen sind teilweise verankert, gesichert worden, werden jedes Jahr kontrolliert und überstiegen. Also in der engeren Altstadt treten solche Ereignisse äußerst selten auf. Es ist auch hier zum Beispiel die Stadt Salzburg ein sehr seltsamer Siedlungspunkt. In diesem Halbrund der Stadtberge ist es eher schattig. Ist eigentlich hochwasserbedroht auch. Die Salzach ist schon ein paar Mal übergangen bis zur Getreidegasse. Eigentlich kein sehr schöner Siedlungspunkt, trotzdem ist der seit der Römerzeit durchgehend besiedelt gewesen, weil es ein Verkehrsknoten ist. Warum baut man eine Mühle am Bach? Nun, die braucht ja das Wasser. Aber natürlich, wenn der Bach Hochwasser hat, ist die Mühle oft zerstört.
Rainer Braunstingel spaziert die Salzach entlang, nicht ohne auf Hochwassermarken zu achten.
Wir haben zum Beispiel einmal Statistik gemacht im Land Salzburg. Verkehrstote auf Bundes- und Landesstraßen gegen Naturgefahrentote ebenfalls auf Bundes- und Landesstraßen und haben hier etwa den Faktor 1 zu 1000. Also wir haben seit den 70er Jahren auf den Bundes- und Landesstraßen aufgezeichnet, wie viele Tote es gegeben hat im Vergleich zu den Verkehrstoten. Also das Risiko, durch einen Stein oder eine Lawine auf den Straßen getötet zu werden, ist nur ein Tausendstel von dem normalen Verkehrsrisiko, zu Tode zu kommen. Oder anders gesagt, auf 1000 Verkehrstote kommt ein Steinschlagtoter.
Pass Lueck an der Bahnstrecke Salzburg-Wörgl, 32 Kilometer vom Salzburger Hauptbahnhof entfernt. Ein wildromantisches Tal, links und rechts begrenzen Felswände das Sichtfeld. Dazwischen schlängelt sich die Salzach, glasklar und grünlich schimmernd. Der Fluss führt unter einer Eisenbahnbrücke durch.
Pass Lueck ist eben im Hinblick auf alpine Naturgefahren ein recht sensibler Streckenabschnitt.
Nikolaus Wahl ist Anlagentechniker bei der ÖBB.
Sicherlich das größte Risiko, die Steinschlaggefahr. Dann gibt es auch von der Salzach eine Hochwassergefährdung und zusätzlich in den Wintermonaten auch ein Lawinenproblem.
Es ist Ende April und Lawinen werden allmählich von Muren, Steinschlägen und Hochwasser abgelöst. Nikolaus Wahl überprüft, plant und erneuert Schutzmaßnahmen gegen alpine Naturgefahren entlang von Zugstrecken. Der 37-Jährige in der neonfarbenen Regenjacke zeigt auf die Felswand über dem Bahntunnel.
Diese Felswände, die Steilwände, werden von Spezialisten, die wir selber haben, überstiegen. Das heißt, die gesamte Felsfläche oberhalb der Bahnstrecke wird jedes Jahr überprüft und lockeres Gestein wird manuell mit Krampen und Werkzeug aus der Wand gelöst und kontrolliert, während die Strecke gesperrt ist, dass eben dann zu keine Ereignisse mehr kommen kann, die einen Schaden auf der Strecke verursachen.
Lose Steine könne man nicht aus der Ferne erkennen. Speziell der Wechsel von Frost auf Tau hinterlässt oft Risse im Gestein, sagt der gebürtige Steirer. Zur Überwachung solcher Felsspalten werden Spione eingesetzt.
Man hat jetzt einen Spalt in einer lockeren Felspartie, wo man sich nicht sicher ist, ob es eine Bewegung gibt. Dann montiert man das schon da eigentlich aus wie zwei Lineale, die zueinander stehen mit einer Skala. Und wenn sich das um einen Millimeter bewegt, dann sieht man das ganz genau.
Gefährdete Bereiche werden zusätzlich mit Stahlbauten gesichert. Im Gegensatz zu den starren Holzwänden, die schon vor 100 Jahren aufgestellt wurden, fangen mittlerweile dynamische Netze die Steine auf.
Das sind Stahlkonstruktionen, die aus Stehern und Netzen bestehen. Wenn der Stein reinfällt, dann wird die Energie umgewandelt und der Steinschlag aufgehalten und kann dann die Bahnstrecke nicht mehr erreichen.
Die Belastungsgrenze der stählernen Netze ist genau berechnet. Dieses Modell hier kann Energien bis zu 2000 Kilojoule auffangen, sagt Nikolaus Wahl und deutet auf einen Fangzaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Was das heißt?
Beim 2000 Kilojoule Netz wird 2,4 Tonnen schwerer Wurfkörper mit über 90 km/h sozusagen in das Netz hineingelassen auf einer Seilbahn. Das Bauwerk selber lenkt dann bis über 7 Meter aus, übersteht es aber unbeschädigt und der Stein ist sozusagen aufgehalten.
Direkt neben der Bahnstrecke nach Wörgl verläuft eine Straße. Hier werden zurzeit morsche Holzschwellen gegen moderne Steinschlagsperren ausgetauscht. 5 Meter hoch und 100 Meter lang soll der Abschnitt werden. Der ÖBB-Techniker stupst den Stahlanker mit dem Gummistiefel an. Er hat die Form eines Karabiners.
Das sind im Prinzip dann schon so Abspannanker von so einer Steinschlagsperre. Sieht man jetzt, das sind Anker, die gehen ein paar Meter im Boden rein. Da ist der Ankerbügel schon montiert und an dem wird dann seitlich sozusagen die ganze Netzkonstruktion zur Abstützung abgespannt.
Ein Arbeiter schaufelt um ein Betonfundament für die Stützen des Netzes. Der Betonklotz wird mit bis zu 10 Meter langen Eisenstangen in den Fels gedübelt. Die nächste Baustelle befindet sich am Berg, ein paar hundert Meter darüber.
Wenn Sie da aufschauen, da steht zum Beispiel Stützen von so einem Netz, das ist schon älteres. Und da weiter oben, wo die Bäume wieder anfangen, da gibt es auch noch mal eine ganze Reihe von Steinschlag- und Lawinenverbauungen. Und das ist natürlich nur mit Hubschrauber zu bedienen. Und das ganze Material muss man dann mit dem Hubschrauber aufbringen.
Das Schutzbedürfnis wächst mit zunehmendem Verkehr. Die Infrastruktur muss erhalten bleiben. Wartezeiten werden nicht mehr toleriert. Im Unterschied zum Straßenverkehr müsse sich der Bahnverkehr darauf verlassen können, dass alle Verkehrswege frei sind.
Beim Autofahrer gibt es eine Tafel, Achtung, Steinschlag. Die gibt es bei einer Eisenbahn nicht. Das heißt, wenn ein Abschnitt befahrbar ist, dann muss er 100% sicher und befahrbar sein. Ein Lokführer kann jetzt einen Güterzug oder einen Personenzug nicht anhalten, wenn er sieht, dass die Strecke verlegt ist. Das heißt, wenn das Signal auf grün ist, wenn das freigestellt ist, muss er sicher sein, dass das alles frei und befahrbar ist. Insofern ist natürlich für Bahnstrecken das Schutzziel schon ein höheres als bei einer Straße.
Seit 12 Jahren ist er bei der Bahn. An einen größeren Steinschlag während seiner Dienstzeit könne er sich nicht erinnern. Die Wartung der Schutzbauten nehme die meiste Zeit in Anspruch.
Es ist nicht so, dass man das einmal herstellt und dann keine Arbeit mehr hat, sondern diese ganzen Bauwerke und Anlagen, die müssen natürlich auch regelmäßig überprüft werden. Bei so einem Steinschlagnetz, da gibt es auch Bremselemente und wenn jetzt ein Steinschlag eintritt und in das Bauwerk reingeht, dann ist nicht das ganze Bauwerk kaputt, aber unter Umständen sind die Bremselemente kaputt und die muss man dann wieder austauschen.
An die Universität für Bodenkultur in Wien. Johannes Hübel fährt mit dem Lift in den Keller. Er leitet das Institut für alpine Naturgefahren. Das geräumige Kellerlabor erinnert an eine Lagerhalle. Schottersäcke, Schreibtische, Fahrräder, Kompressoren und ein Schlauchboot stehen verteilt im Raum. Johannes Hübel deutet mit einer kurzen Handbewegung auf das Murren-Testmodell.
Es ist mehr oder weniger eine Rinne mit einem Auslaufbereich. Und da werden jetzt zwei Sachen getestet. Das eine ist einmal unterschiedliche Formen von Murbrechern, wie sie die auf die Abflussdynamik auswirken. Das Ganze, ja, damit es leicht reproduzierbar ist und nicht allzu viel Dreck macht, machen wir das mit Glaskugeln und Kaolinit. Also ein Ton, oder? Und mit kleinen Glaskugeln. Das ist das eine, also da schauen wir uns das an.
Ähnlich wie bei einer Kugelbahn werden die Tonkugeln in einer 2 Meter langen Holzrinne nach unten gelassen und am Ende wieder aufgefangen. Ein Förderband bringt das Tonkugelgemisch wieder an den Start.
Wir haben da so einen Behälter, wo man das Ganze reingibt und dann kann man das irgendwie aufziehen, oder? Und dann rauscht das ganze Klumpen runter und dann schauen wir uns die Abflussdynamik im Bereich von irgendwelchen Bauwerken an. Das sind einfach aus Holz herausgeschnittene Formen, unterschiedliche Formen, schräg, rot. Können wir uns spülen, wir können mehrere einsetzen, zu schauen, ob sich sozusagen die Welle, die hereinkommt, dann verformt.
Mooren können im Vergleich zum Hochwasser binnen Sekunden auf einige Meter ansteigen und sind nach weiteren 5 bis 10 Sekunden wieder weg. Gefolgt von der nächsten Welle und so weiter, sagt der 57-jährige Professor für Naturgefahren und Risikomanagement. Er sitzt in seinem Büro und klickt durch Bilder von Messanlagen der BOKU.
Also wir haben in Österreich und im benachbarten Ausland relativ viele Gerinne ausstaffiert mit Messeinrichtungen, damit man ein Weingel mehr vom Geschehen bei größeren Ereignissen aufzeichnen können und daraus lernen können und dementsprechende Schlüsse daraus ziehen, weil so Ereignisse sind doch nicht so häufig und jetzt müssen wir mal schauen, dass man verteilt in Österreich da verschiedenes messen. Ne? Da haben wir in Niederösterreich zum Beispiel den Kehrbach. Die meisten stehen eigentlich in Tirol und Osttirol, also Glatzbach zum Beispiel, Walschenbach, dann Lattenbach.
Ziel der Messungen ist herauszufinden, wie hoch die Kräfte einer Moore sind, die auf ein Bauwerk einwirken. In Südtirol gibt es zurzeit eine spezielle Anlage, die von der BOKU mit Messtechnik versorgt wird. Eine Betonscheibe wurde mit Sensoren ausgestattet, in die Mitte eines Wildbachs gestellt und wartet dort auf die nächste Katastrophe. Gemessen werden die Aufprallkräfte der Welle und ihre Auswirkungen auf die Stahlbetonkonstruktion. 14 Druckmessdosen sind an der Scheibe angebracht.
Wobei jede Druckmessdose bis zu 2 Meganewton, also 200 Tonnen, messen kann. Wir hoffen, dass wir damit durchkommen, weil es kommen doch größere Blöcke, so mit 2-3 Meter Durchmesser, auch mit einer Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde heran, was wir so auf den Videos gesehen haben. Und wir hoffen, dass das Bauwerk das Ganze überlebt. Ne?
Johannes Hübel, Vollbart, Hemd, Jeans, lehnt entspannt in seinem Bürosessel. Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit Naturkatastrophen.
Es ist jedes Mal ein wenig anders. Nicht? Und jedes Mal kann man wieder was dazulernen. Mit jedem Ereignis lernt man. Und natürlich ist es eine nette Herausforderung zu sagen, ich habe da sozusagen den übermächtigen Berg, der da jetzt irgendwie herunterkommt, wie auch immer, in Schnee oder in fester Form oder in flüssiger Form. Und unten habe ich meine sehr verletzlichen Objekte, ne, und die muss ich jetzt irgendwie schützen. Ne. Also es ist einfach von der Fragestellung her sehr interessant. Das ist ja eine ständige Herausforderung.
Auch privat lebt Johannes Hübel nah am Bach. Sehr nah. Die Ufermauer ist auch seine Hauswand. Sein Haus steht im Salzburger Großgmain an der Grenze zu Bayern. Das normale, ständige Rauschen könne er ausblenden, sagt er. Aber sobald die Strömung stärker wird, höre er das Gerumpel. Grund genug, Vorkehrungen zu treffen.
Man wird einmal schauen, dass man irgendwie die Außenmauern irgendwie mit Beton einfängt, damit die nicht gleich mal zerstört sind. Oder dass man mögliche Wassereintritte verhindert durch irgendwelche Rückschlagklappen und so weiter. Nicht? Also wohin rinnt dann das Dachwasser, wohin rinnt dann der Kanalrückschlag oder wenn irgendwelche Türen sind, setze ich da irgendwelche mobile Elemente ein, damit ich im Notfall dann irgendwas zumachen kann. Dann natürlich auch, hat man da dann irgendwie eine Messeinrichtung vom Haus steht, die man rechtzeitig ein SMS schickt, damit man überhaupt das Ganze noch machen kann.
Derzeit belegen 70 Studentinnen und Studenten den Masterstudiengang für alpine Naturgefahren. Wesentlich mehr als zu seiner Studienzeit, sagt Johannes Hübel. Damals waren sie zu viert. Sein früherer Zimmergenosse Herbert Prax leitet jetzt ein Planungsbüro für Wildbach- und Lawinenverbauung in Salzburg.
Ja, wir befinden uns hier in Oberdauern, beziehungsweise noch am Weg zwischen Unterdauern und Oberdauern, bei der sogenannten Weißlahn-Galerie, Weißlahn-Lawinengalerie.
Vergangenen Dienstag im Salzburger Pongau. Herbert Prax steht am Straßenrand vor einem schmiedeeisernen Gedenkkreuz. Der außergewöhnlich späte Wintereinbruch nach Ostern hat alles mit Schnee bedeckt. Nur die Fahrbahn ist frei.
1965 ist da ein Postbus verschüttet worden und von den vielen Insassen sind 14 schwedische Touristen tödlich verunglückt. Zum Gedenken ist hier das Martal an der Weißlanggalerie errichtet worden. Ich wollte das nur erwähnen, weil also sehr viele dieser Lawinenschutzbauten, die im Alpenraum errichtet worden sind, anlässlich dieser katastrophalen Ereignisse errichtet worden sind.
Herbert Brax ist Geschäftsführer des Ingenieurbüros Dienisch-Lane-Brax in Salzburg. Er plant unter anderem Lawinenschutzbauten, wie die Lawinengalerie, neben der er gerade steht.
Das ist eine Stahlbetonkonstruktion. Man hat auf der Talseite Stützen aus Stahlbeton. Über diese Stützen und die Widerlagermauer auf der Bergseite werden Träger gelegt, auch aus Stahlbeton. Und auf diese Träger wird dann ein massives Dach betoniert. Wenn eine Lawine abgeht, dann gleitet die Lawine über das Dach.
Autos können geschützt hindurchfahren, die Straße wird nicht verschüttet. Die ersten modernen Lawinengalerien wurden Anfang des 19. Jahrhunderts in der Schweiz gebaut. Das Prinzip der Schutzgalerien wurde allerdings in einfacher Form bereits im 16. Jahrhundert angewandt. Während des Gasteiner Goldbergbaus in Salzburg wohnten die Knappen in Berghäusern. Der Weg zu den Stollen war gefährlich und wurde oft von Lawinen verschüttet. Also begannen die Bergleute, Mauern entlang des Weges zu bauen und sie zu überdachen. Nächster Halt: im Wintersportort Obertauern. Es schneit. Vereinzelt kurven die letzten Skifahrer der Saison die Hänge hinunter. Herbert Brax stapft durch den Schnee und bleibt oberhalb der nächsten Lawinengalerie, direkt im Ort auf der Südseite der Tauernhöhe mit Blick in Richtung Lungau, stehen.
Wir befinden uns an der sogenannten Judenlahn. Das ist eine Lawine, die also hier immer wieder Abgänge verursacht hat. Angeblich sind auch einige Pilger in früheren Zeiten durch die Judenlahn zu Tode gekommen. Aber auf jeden Fall war die Judenlahn immer ein Problem für die Passstraße, weil also ihr Abgang die Passstraße verschüttet hat.
Der Salzburger dreht sich zum Berg. Das viele Weiß blendet und seine Brille tönt automatisch die Gläser. Zwischen Bäumen ragen Stahlkonstruktionen aus dem Schnee.
Das, was wir hier gerade sehen, das sind also sogenannte Stützverbauungen im Anbruchgebiet.
Zur Erklärung: Das Einzugsgebiet einer Lawine teilt sich in drei Teile: in das Anbruch- oder Nährgebiet, den Sturzbahnbereich und das Ablagerungsgebiet. Oder anders gesagt, Start-, Schussstrecke und Zieleinlauf.
Bei diesen Stützverbauungen im Anbruchgebiet geht es darum, dass man die Lawinen erst gar nicht entstehen lässt. Man versucht anhand dieser Stahlstützwerke, die hier an den Hängen aufgestellt werden, die Schneedecke festzuhalten.
Die stählernen Zäune sind 5 Meter hoch und werden mit Stützen im Boden verankert. Im Winter verschwindet die Konstruktion unter der Schneedecke.
Bei der Judenlahn kann man das sehr schön sehen. Der Kernbereich der Lawine, also dort, wo die Lawine ihre häufigsten Abgänge zeigt, ist mit einer Lawinengalerie gesichert. Die Randbereiche der Judenlahn sind hier mit diesen Stahlstützverbauungen gesichert.
Die ersten Lawinenstützen in Österreich wurden in Tirol Mitte der 1950er Jahre aufgestellt. Nachdem es in den Jahren davor zu mehreren Lawinenunglücken mit vielen Toten kam, erlebte die Forschung in diesem Bereich einen Aufschwung. Heute gibt es kaum eine Bahnstrecke oder Passstraße, die nicht durch Lawinenzäune geschützt wird.
Wenn wir uns jetzt aber umdrehen, schauen wir auf eine Skipiste. Im Nahbereich der Skipiste sieht man vereinzelt Lawinenschutzbauten. Hier kann man in Obertauern sehr schön sehen, dass also diese Schutztechnik gegen Lawinen ja nicht nur dazu dient, um Straßen- und Infrastrukturanlagen sicher zu machen, sondern auch um Pisten, ja, und touristische Anlagen vor dem Einfluss von Lawinen zu schützen.
Herbert Brax hat schon viele Lawinenabgänge aus der Ferne gesehen. Zu seinen Aufgaben gehört Daten sammeln, beobachten und analysieren. Informationen holt er sich von Ortsansässigen, Wetterstationen oder er begibt sich selbst an den Lawinenursprung.
Es ist durchweg so, dass Lawinen natürlich in steileren Bereichen anbrechen. Es heißt ja, dass der Schnee der Baumeister der Lawinen ist. Also all die Bereiche, in denen durch Schneeverwehungen sehr viel Schnee abgelagert werden kann und wo dann durch die Steilheit, also eine entsprechende Disposition für Lawinen gegeben ist, all die Bereiche sind natürlich kritisch und müssen dann durch technische Schutzbauwerke abgesichert werden.
Lawinen können auch gesprengt werden. Das funktioniere aber nur, wenn das Flugwetter passt und eine Sprengung vom Hubschrauber aus möglich ist, sagt der 57-Jährige. Ähnlich wie bei Sperren gegen Muren gibt es in Siedlungsbereichen Lawinenleitdämme, die Lawinen umlenken oder auffangen. In Galtür, einem Tiroler Skiort, der 1999 durch ein Lawinenunglück mit 31 Toten bekannt wurde, steht zurzeit die größte Schutzmauer in Österreich. Ein 345 Meter langer und 19 Meter hoher Schutzwall. Daran gekoppelt das Alpinarium, ein Komplex aus Ausstellungs- und Seminarräumen mit Café und Kletterwand.
Die Wurzeln unseres Schutzes vor Naturgefahren im alpinen Bereich liegen in Frankreich. Und es gibt in Frankreich einen Stein aus dem Jahr 1860, wo der damalige Gründer dieser Bewegung geschrieben hat, dass man lernen muss, mit der Natur gemeinsam die Naturgefahren zu bewältigen und ihr nicht eine Ordnung aufzwingen darf. Nicht? Also man sieht, das ist 160 Jahre her.
Florian Rudolf Miklau vom Landwirtschaftsministerium.
Die Menschen haben vielleicht immer wieder verlernt, dass man eigentlich mit der Natur gemeinsam Dinge viel besser lösen kann, als wenn man jetzt versucht, die Natur zu bekämpfen. Was uns vielleicht heute hilft, ist die Erkenntnis, dass es inzwischen die Natur in den Katastrophendimensionen hat und der Klimawandel ein so dominierendes Thema ist, dass langsam das Denken in die Richtung geht, wir werden das nicht verhindern können, wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Also ist das große Thema ist heute Anpassung.
Florian Rudolf Miklaus Vater war Vermessungsingenieur. Die Sommerferien verbrachten sie meistens in Tiroler Tälern.
Und für mich war das scheinbar, ich kann es jetzt nur vermuten, faszinierend, dass die Menschen in solch extremen Lagen einen Weg gefunden haben, das Leben angenehm zu gestalten. Und wenn man auch sieht, wie in wenigen Jahrzehnten das von bitterer Armut in Tirol zu einem großen Wohlstand gekommen ist und man auch sieht, dass diese Bauwerke, also die da jetzt den Schutz hergestellt haben, wo die Leute früher ja alle 10 Jahre wieder das Haus umsiedeln mussten, wie die auch zum Wohlstand beigetragen haben. Das ist vielleicht eine der großen Motivationen, zu sagen, man trägt etwas bei, dass Menschen in einem Lebensraum, den sie sonst vielleicht mit den heutigen Möglichkeiten nicht dauerhaft besiedeln können, auch besiedeln können. Die Kehrseite ist ganz klar natürlich, wir ziehen damit auch Nutzungen in diesen alpinen Raum, touristische Nutzungen, die natürlich an die Grenze führen. Und das macht manchmal nachdenklich.
Auffangnetz, Schutzmauer und Lawinenbrecher.
Technik gegen die Unvorhersehbarkeit des Berges. Eine Sendung von Katrin Wimmer. Redaktion Matthias Däuble.
Aufgeräumt.
Hier habe ich eine Plastikwanne und da sind einige Bücher abgelegt. Die standen eigentlich in der Wohnung verteilt. Hier ein Stoß und da ein Stoß. Und jetzt werde ich das einmal mitnehmen. Ist ein bisschen schwer. So, komm, runterle. Was?
Franz Kreutz, Leiter der Buchhandlung Moser in der Grazer Innenstadt, wühlt kniend in einer übervollen Plastikwanne mit Büchern. Im Wohnzimmer seiner Wohnung im oststeirischen Weiz reichen die Bücherregale bis zur Decke. Auf den ersten Blick haben hier keine neuen Bücher mehr Platz. Dennoch vergeht kein Tag, an dem er nicht einen neuen Stapel mit nach Hause bringt.
Lemberg, die vergessene Stadt Mitteleuropas, gehört eigentlich hier zu diesen Städtebiografien. Aha, ein Manuskript eines Buches, das gehen wir mal zur Seite. Dann nehme ich da hier den Marcel Proust, die Briefe. Das ist eine wunderbare zweibändige Ausgabe, darin habe ich schon gelesen. Das ist eine großartige Sprache. Gebe ich das hier zur Gesamtausgabe oder gebe ich es da hier zur Briefliteratur? Da könnte ich hier die Tagebücher des Harry Graf Kessler ein bisschen zur Seite schieben. Da hier so rein.
Insgesamt 8000 Bücher umfasst seine Privatbibliothek. Das war zumindest der Stand der letzten Zählung beim Umzug vor 8 Jahren.
Dann mache ich das meist so, dass ich es bei irgendwelchen Freunden unterbringe und sage, ich schenke es dir sozusagen zur ewigen Aufbewahrung. Es bleibt zwar das meine, aber du bleibst auch der Besitzer. Denn jetzt, Sie sehen, liegen die Bücher, was ja auch nicht sein sollte eigentlich in einer Bibliothek, dass sie dann quer drüber liegen. Ne?
Nicht jedes Buch, das er mit nach Hause bringt, bekommt auch einen Fixplatz im Regal.
Zum Beispiel da hier dieses Buch über die Erziehung des Hundes, das hat ja mit meinem kleinen Hündchen hier auch zu tun, weil der sich auch nicht so einfach erziehen lässt. Sie sehen, da ist sozusagen das Lesezeichen drin, da bin ich bis zur Seite 25 gekommen und da möchte ich schon auf jeden Fall noch weiterlesen, um zu schauen, ob ich das unbedingt brauche, denn das wiederholt sich ja in einem gewissen Maße. Das hier wird sicherlich diese philosophischen Erläuterungen zu Nietzsches, also sprach Zarathustra, dazu braucht man einfach eine Erläuterung und die werde ich sicherlich nie weggeben.
In jungen Jahren hat Franz Kreutz noch an die endgültige Ordnung in seiner Bibliothek geglaubt. Heute hält er sie zumindest noch für möglich.
Das geht schon, aber da müsste man Wochenende für Wochenende daran stehen und daran ordnen und arbeiten. Das ist eigentlich der Versuch des Turmbaus zu Babel. Denn man versucht, eine Ordnung zu schaffen und bemerkt aber, dass man gleichzeitig immer wieder scheitert daran.
Wie geht es eigentlich seiner Frau mit den sich türmenden Stapeln von Büchern?
Außer dem permanenten darauf hinweisen, dass wir nicht ad infinitum hier Bücher anhäufen können, mehr als dieses zu sagen, hat sie nicht. Wenn meine Frau das aus meiner Sicht falsch einordnet, das stelle ich jeden Tag fest, dann schaue ich und denke mir, ah, das war aufgeräumt, das ist falsch, das gehört eigentlich dahin und dann ordne ich das wieder um. Wenn man Bücher liebt, einfach aufgrund der Art und Weise, wie es wirkt, wie es vielleicht auch riecht, dann nimmt man es an sich, ordnet es so an, dass man sich selbst immer auf Augenhöhe damit befindet, auch wenn man das unter Umständen ein ganzes Leben lang nicht lesen kann. Aber da ich in meinem Beruf diesbezüglich an einer geistig unendlichen Quelle sitze, habe ich natürlich mehr Zugang und kann mir immer öfter einen Schluck dieses guten Wassers mit nach Hause nehmen. Jetzt das Plastik runternehmen.
Noch ein letztes Buch hat seinen Platz in der Privatbibliothek von Franz Kreutz gefunden. Der Ordnungsauftrag ist für heute erfüllt und die Kiste kommt wieder zurück.
Upsi, aber es ist wenigstens ein klein wenig leichter geworden. Und jetzt kommt sie wieder in einen anderen Raum und so geht das dann beständig hin und her.
So. Sie hörten Aufgeräumt in der Privatbibliothek von Buchhändler Franz Kreutz. Gestaltung Jonathan Scheucher.